wie viele da sind. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen zum Thema reden kann, wie weiß ich, dass ich Gottes Kind bin. Mein Name ist Peter Regetz, ich bin seit kurzer Zeit Ältester in dieser Gemeinde. Ich glaube, ich bin auch der Älteste. Und es freut mich, dass wir uns hier begegnen im Gottesdienst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass nicht nur jemand da vorne spricht, sondern auch wie wir damit umgehen und was wir damit tun können. Wir haben ein Gemeindemotto: mit Gott, miteinander, mutig und mitten im Leben. Und es ist gut, wenn wir uns ab und zu fragen, was hat denn eine Predigt mit dem Gemeindemotto zu tun? Von den vier Begriffen, dieses Thema passt am besten zu welchem Begriff? Was meint ihr? Mit Gott. Ja, nur mutig. Also, mit Gott. Und ich möchte beten, bevor wir die Predigt hören. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir eben in dieser Beziehung mit Gott etwas lernen dürfen und etwas uns fragen, wie weiß ich denn, dass ich Gottes Kind bin? Schenke, dass wir alle etwas mitnehmen und gestärkt werden durch diese Predigt und den Austausch danach. Amen. Ja, Gideon hat schon den Bibeltext erwähnt und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Gideon heute leitet. Er macht das frisch und mutig. Das gehört ja auch zum... Ja, wirklich, wirklich sehr gut. Und wir freuen uns, dass wir neue Talente entdecken dürfen und ich denke, es gibt noch viel Potenzial, bei anderen Talente zu entdecken. Einige sehen wir beim Singen, beim Leiten, beim Kaffeekochen, sind schon viele Talente am Werk und wir dürfen sicher noch auf Einsatz von mehr Talenten hoffen. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel steht: all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also Jesus aufnehmen, an seinen Namen glauben. Und warum ist es wichtig zu wissen, dass ich Gottes Kind bin? Ich denke, die meisten von uns kennen Kinder oder Erwachsene, die adoptiert worden sind. Und vielleicht kennen einige auch Geschichten aus dem eigenen Umfeld oder vielleicht aus einem Buch oder aus einem Film, wo dann die adoptierten Kinder zu fragen beginnen, welches sind eigentlich meine richtigen Eltern? Wo komme ich wirklich her? Und wem gehöre ich wirklich? Auch wenn sie bei den Adoptiveltern gut untergebracht sind und ihnen nichts fehlt, stellen sich diese Fragen. Wer kennt im eigenen Umfeld oder aus einem Buch oder Film eine solche Situation, wo adoptierte Menschen zu fragen begannen, wo komme ich wirklich her? Wer kennt jemanden? Ja, eine ganze Reihe. Ich kann mich an einen Film erinnern, eine ganz abenteuerliche Geschichte, aber man fragt sich, wo komme ich wirklich her? Und ich glaube, es ist auch in unserem Glauben, im geistlichen Leben wichtig zu wissen, wo gehöre ich geistlich hin? Und wessen Kind bin ich wirklich im Glauben und im geistlichen Sinn? Und ich denke, dieser Frage sollen wir uns stellen. Vielleicht haben wir die alle schon beantwortet, aber uns einfach wieder mal neu fragen, wie sehe ich das? Wie wird man das eigentlich, Gottes Kind? Ist es die eigene Leistung? Muss man irgendetwas tun, dass man diesen Status, diesen ganz besonderen Status erhält? In der Bibel steht: durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Gut, wenn wir schon oft Predigten gehört haben, ist das für uns wahrscheinlich selbstverständlich. Ja, ist klar, keine eigene Leistung. Aber für viele Menschen ist das nicht so. Man möchte gerne etwas leisten, um irgendwie so einen geistlichen Status zu erreichen. Ich kann mich erinnern an eine mit uns befreundete Frau in China. Die ist einmal zu Marian gekommen und hat gesagt, eure Ehe ist so anders. Was ist das Geheimnis? Und Marian hat dann mit ihr Gespräche geführt. Wir haben sogar mit ihr und ihrem Mann einen Ehekurs gemacht, von der Bibel her. Also die waren noch nicht gläubig. Aber wir haben gesagt, ja, die Grundlage ist unser Glaube, der uns hilft, miteinander als Ehepartner gut klarzukommen. Und dann kam der Tag, an dem die Frau sagte, mein Mann und ich möchten Jesus annehmen, welche Zeremonie müssen wir jetzt da vollführen? Für die vom Buddhismus her war es selbstverständlich, jetzt muss man irgendein Opfer bringen, eine Zeremonie veranstalten, irgendetwas leisten. Und wir sagten, nein, in dem Fall muss man jetzt einfach nichts leisten. Man darf im Gebet Jesus bitten, in unser Leben zu kommen. Und wir sind manchmal, auch wenn wir im Glauben stehen, mit dem Risiko konfrontiert, dass wir irgendwie was leisten möchten oder irgendwie was beweisen möchten, auch äußerlich, dass wir zu Gott gehören. Aber das Beispiel aus China, das hat mich begleitet und ich habe das nie vergessen, dass die Frau gefragt hat, was müssen wir jetzt machen? Welche Zeremonie ist jetzt dran, wenn wir Gottes Kinder werden wollen? Es ist auch nicht unsere eigene Initiative. Man sagt ja gut, wir müssen die Initiative ergreifen, Jesus in unser Leben einzuladen, aber im Grunde genommen ist nicht unsere Initiative entscheidend. Gottes Initiative ist entscheidend. Es steht in der Bibel, auch im Johannesevangelium, Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Die wesentliche Initiative kommt von Gott her. Wir dürfen einfach das Geschenk annehmen, das uns Gott darbietet. Wir dürfen im Glauben Gottes Kinder werden. Welche Hinweise gibt es, die uns bestätigen, dass wir Gottes Kinder sind? Ich möchte drei Hinweise erwähnen. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr. Aber der erste Hinweis, klingt selbstverständlich, ist Gottes Wort. Also wir haben von Johannes 1,12 eingänglichen Bibelvers gelesen. Ich habe hier noch einen anderen aus dem Galaterbrief. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Also, welcher Hinweis kommt von der Bibel? Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann darf ich wissen, ich bin Gottes Kind. Es geht also nicht in erster Linie um Gefühle oder irgendein besonderes Highlight oder besondere Erleuchtung, sondern wenn ich an Jesus Christus glaube, darf ich wissen, dass ich Gottes Kind bin. Der zweite Hinweis ist Gottes Geist. Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Oder vielleicht sind wir eine ältere Fassung gewöhnt, wo es heißt, Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also in uns findet innerlich was statt, wo wir zu einem Punkt kommen, wo wir spüren, dass Gottes Geist uns wirklich klar macht, dass wir Gottes Kinder sind. Und das kann man jetzt nicht unbedingt rational erklären oder beweisen, aber es ist ein persönliches Erleben und vielleicht sind wir auch manchmal in der Situation, wo wir Gottes Geist bitten möchten. Heiliger Geist, zeig mir doch neu und klar, dass ich zu dir gehöre und dein Kind bin. Und der dritte Hinweis ist Veränderungen. dass sich wirklich etwas verändert. Und dazu ein Vers aus dem Römerbrief. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir werden Veränderungen erleben oder haben schon Veränderungen erlebt. Ich kann zwei Beispiele aus meinem Leben sagen und wir werden nachher auch die Möglichkeit haben, dass Einzelne von der Gemeinde auch persönlich etwas sagen, wie sie wissen, dass sie Gottes Kinder sind. Also deshalb wird meine Botschaft etwas kürzer sein und andere werden auch zum Wort kommen, um das zu illustrieren, was es für sie persönlich bedeutet. Ich habe schon im Vorfeld drei gefragt, die mir zugesagt haben und wenn, je nach Zeit gibt es dann die Möglichkeit, dass Einzelne sich spontan noch melden können, das sehen wir dann. Aber von meinem eigenen Leben, je mehr ich Gottes Liebe erfahren und gespürt habe, desto mehr war ich in der Lage, auch andere Menschen zu lieben. Das ist etwas, was ich persönlich an Veränderung erlebt habe. Etwas Zweites, was ich selber erlebt habe, ist, je mehr ich Gottes Vergebung erfasst habe und gespürt habe, wie viel er mir vergibt, desto mehr war ich in der Lage, anderen zu vergeben. Auch nachsichtig zu sein mit anderen. Wenn ich begann, mich zu ärgern, mich einfach zu vergegenwärtigen, wie viel Mist ich im eigenen Leben gebaut habe und leider immer noch baue und wie viel mir Gott vergibt. Das hat mir dann geholfen, anderen zu vergeben, also andere mehr zu lieben und anderen mehr zu vergeben. Das sind Dinge, die ich in meinem eigenen Leben beobachtet habe. Nun, wenn wir das auch wissen und wenn uns diese Dinge klar sind, dann gibt es immer wieder Ablenkungen. Dinge, die uns ablenken wollen. Und es gibt einen kurzen Videoclip dazu. Und da müsst ihr gut aufpassen. Es ist nämlich ein nur sehr kurzer, etwas witziger Clip. Aber es geht da bei dem Clip um ein zweites Steuerrad. Also wenn das Filmchen läuft, guckt gut, was mit dem zweiten Steuerrad geschieht. Das ist der Schlüssel zum Verständnis. Lassen wir das mal laufen. Ist nicht zu viel Licht da vorne. Geht, sieht man schon. Also, kleiner Trick. Die Frau hat den Steuerrad, reißt sie das Steuerrad rum und was passiert? Der andere kommt vom Weg ab. Hatte dieses zweite Steuerrad wirklich eine echte Wirkung? Ja, warum kam denn der andere vom Weg ab? Der war irritiert und er glaubte, dass das wirklich eine Wirkung haben konnte. Und so ist es, das ist jetzt ziemlich witzig, aber das sollte einfach illustrieren, manchmal beeinflussen uns Dinge, die nicht wirklich Macht haben über uns, die im Grunde nicht wirklich Macht haben können über uns, aber sie führen dazu, dass wir vom Weg abkommen. Und ich gebe zwei Beispiele dazu. Das erste Beispiel ist, dass wir Zweifel kriegen aufgrund von wissenschaftlichen Publikationen und Erklärungen. Und unser Glaube und unsere Gewissheit, Gottes Kind zu sein, wird gestört, weil dann gesagt wird, man kann so viel beweisen, da ist jetzt ein Bibelvers dazu, Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Warum gibt es solche Zweifel, die uns vom Weg abbringen können? Ich erkläre das mal in einfachen Worten. Einige Leute haben das Weltbild, es gibt die natürliche, wissenschaftlich erfassbare und beweisbare Welt. Und dann gibt es die übernatürliche oder transzendente und nicht beweisbare Welt. Und je mehr man jetzt beweisen kann, desto größer wird der natürliche und beweisbare Bereich und desto kleiner wird dann der übernatürliche Bereich, bis man alles erklären kann und dann braucht es Gott nicht mehr. Das ist etwas vereinfacht dargestellt. Also, je mehr man weiß, desto weniger braucht es Gott. Das ist ganz simpel. Und ich habe da etwas Erstaunliches erlebt selber. Als ich mein Ingenieurdiplom hatte, dachte ich, ich sei ziemlich schlau und wisse einiges. Als ich meinen Doktortitel hatte, dachte ich, ich weiß eigentlich gar nichts. Was ist der Unterschied? Wenn man studiert oder zur Schule geht, sind alle Aufgaben irgendwie so gestaltet, dass sie aufgehen. Alle Laborversuche sind so gestaltet, dass sie ein bestimmtes Resultat ergeben. Wenn man aber selber zu forschen beginnt, dann sind die Aufgabenbereiche nicht definiert. Man muss sich in irgendetwas hineinbegeben, das noch keiner gemacht hat und verliert sich dann zuerst mal gewaltig darin, bis man irgendwie einen Weg findet, vielleicht mit der Hilfe eines guten Professors, um da wieder irgendwie klarzukommen. Und es ist eben nicht so, dass je mehr man weiß, desto weniger gibt es das Unbekannte. Sondern in der Realität, die ich erlebt habe, ist es so, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Das tönt jetzt etwas kompliziert. Aber je mehr man weiß, desto mehr sieht man, was man eigentlich nicht weiß. Und ich habe Beate Sechsauer gebeten, zu dem Thema auch einiges am Büchertisch bereitzuhalten. Dieses Buch ist vergriffen, aber ist von einem Herrn Eduard Ostermann, den ich kannte, und heißt Wissenschaftler entdecken Gott. Da gibt es Einstein und viele berühmte Wissenschaftler und es gibt etwas über ihren Glauben, das erklärt wird. Und ich habe einmal einen chinesischen Mann, den ich kannte, ein toller Geschäftsmann mit gutem Charakter, der Vater einer Mitarbeiterin, einer chinesischen Mitarbeiterin, habe ich einmal etwas ziemlich Freches gesagt. Denn wir haben über den Glauben geredet. Und ich habe gesagt, meine Erfahrung ist folgende. Leute, die wenig Schulbildung haben und sehr naturverbunden sind, also zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich und in anderen Bereichen, die naturverbunden sind, die haben keine großen Schwierigkeiten, an etwas Übernatürliches zu glauben. Denn sie sehen die Natur, sie sehen, und da könnte ich Beispiele erzählen, wie Bäume wachsen und wie die Flüssigkeit im Baum entgegen der Schwerkraft nach oben geht, statt nach unten und so. Die sehen einfach so Dinge in der Natur und sagen, da muss es einen Gott geben. Leider sagen dann einige, da muss es irgendwelche Geister geben und andere Kräfte. Die Leute, die sehr viel Bildung haben, die haben auch keine sehr großen Probleme, an etwas Übernatürliches zu glauben. Und da gibt es viele Beispiele dazu. Und ich sagte dem Mann, das Problem sind die zwischendrin. Die meinen, sie wissen ziemlich viel. Und die können schlecht glauben. Und dann hat der Mann nur geschmunzelt und ich habe gesagt, mehr darf ich nicht sagen. Aber er ist dann so weit gekommen, dass er begonnen hat, in der Bibel zu lesen, mit der Familie zu beten und wirklich geistlich einen ganz tollen Fortschritt gemacht hat. Also, das ist eine Ablenkungsmöglichkeit, dass so ein Gedankengut über uns irgendwie Gewalt erhält und uns ablenken kann, auch wenn da im Grunde genommen gar keine echte Gewalt dahinter steckt. Das zweite ist Gefühle der Angst. Vielleicht hat man auf einmal Angst, oh, ich bin doch immer noch so schlecht, vielleicht bin ich gar nicht wirklich Gottes Kind. Und man beginnt zu zweifeln, habe ich jetzt vielleicht doch zu viel Schlimmes gemacht und Gott kann mich nicht mehr annehmen. Und ich hatte Kontakt mit solchen Menschen, die sagten, also mich kann Gott eigentlich nicht annehmen, das kann nicht sein, das geht nicht. Und es gibt hier eine Bibelstelle aus dem ersten Johannesbrief, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Und es bedeutet auch, je mehr wir Gottes Liebe erfahren und je mehr wir von Gottes Liebe geprägt sind, desto weniger kann die Angst in uns groß werden. Aber die Angst muss mit der Liebe ersetzt werden. Ja, einfach noch zur Zusammenfassung, bevor dann persönliche Beispiele erklärt werden. Wir haben gelernt, wie weiß ich selber, dass ich ein Kind Gottes bin? Aus der Bibel, durch das Reden von Gottes Geist, durch die Erfahrung von Veränderung. Und die nächste Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, falls ich noch kein Kind Gottes bin, wie kann ich es werden? Und falls ich Zweifel habe, mit wem möchte ich reden? Es gibt immer die Möglichkeit für Gespräche. Hier vorne sind nach dem Gottesdienst Leute bereit. Man kann am Büchertisch hilfreiches Material dazu ansehen oder sich erwerben. Oder ich selber oder meine Frau und andere, die hier Älteste sind, sind immer bereit für Gespräche. Soweit mal dieser Teil der Botschaft. Und als nächstes darf ich Micha Böning bitten, kurz von sich zu erklären, wie weiß ich, dass ich Gottes Kind bin.